Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei Kapitel 2 und Kapitel 3. Wir haben den Abschluss gelesen von Kapitel 2 und da ging es um das Verhältnis von Glauben und Werken. Oder ich habe euch gesagt, besser noch ist das wahrscheinlich überschrieben, der echte und der falsche Glaube. Also der biblische Glaube und der menschliche Glaube. Da will uns Jakobus vor Augen führen, dass der biblische Glaube nicht nur im Kopf stattfindet, sondern dass er das Leben betrifft, die Beziehung zu Gott betrifft, aber auch unser alltägliches Leben und Denken betrifft. Und da nennt er uns ja auch einige Beispiele dafür. Er spricht von den Dämonen, die auch glauben, also für wahr halten, dass es einen Gott gibt, aber deshalb nicht gerettet werden. Er erwähnt uns ein Beispiel von jemandem, da ist an der Haustür einer, der braucht Hilfe und dann sagst du, sei gesegnet, gehe hinweg. Und das klingt fromm, hat aber mit biblischem Glauben wenig zu tun. Das sind ja nur Beispiele. Wir müssen das natürlich anwenden auf Situationen unserer Gegenwart. Also wenn bei euch an der Haustür nicht so häufig bettelnde Geschwister sind von der Gemeinde, die dann ganz ausgezehrt sind und froh sind über eine Mahlzeit, die ihr ihnen anbietet, dann sind da vielleicht andere Sachen, wo wir herausgefordert werden. Also generell will uns Jakobus nur sagen, dass Frömmigkeit, die wir im Kopf haben, unser Glauben, von, also dass wir etwas für wahr halten, was in der Bibel steht, will auch immer und muss auch immer Konsequenzen im Leben haben. Wie groß die nun sind, das erwähnt er ja nicht. Also er sagt jetzt nicht, dass derjenige, der Christ ist, von einer Stunde auf die andere, nur noch so denkt und handelt wie Jesus selbst. Aber da muss etwas sichtbar sein, da muss Veränderung sein. Sonst ist ein Rückschluss, sonst ist da auch gar kein echter Glaube. Sonst sind das leere Worte, sonst ist das Heuchelei, sonst sind das irgendwelche nachgeplapperten Ausdrücke. Also das will er uns deutlich machen. Er sagt dann auch Abraham als Vorbild und sagt, Abraham ist gerettet worden durch Glauben, wissen wir. Aber dann sagt er, dieser Glaube war eben einer, der zur Tat geführt hat. Und das ist dann ein Nachweis dafür, dass hier ein echter Glaube war, eben nicht nur einer, der in Worten bestand. Und dasselbe wird von der Rahab auch gesagt. Dann haben wir den Text gelesen, wo es um den Gebrauch des Mundes geht. Ja. Genau. Da hatten wir uns noch am Abend drüber unterhalten, da greife ich das vielleicht gerade auf. Also derjenige von euch, der in katholischem Umfeld aufgewachsen ist oder vielleicht auch in anderem religiösen Umfeld, für den bedeutet Werke meistens eben die, wie die Kirche das nennt, die verdienstlichen Werke. Das heißt, das, was du tun kannst, um bei Gott gut angeschrieben zu sein. Das bedeutet zum Beispiel, Wallfahrten zu unternehmen, Gebete zu machen, die Messe zu besuchen, Beichte abzulegen und so. Also diese ganzen Sachen. Das ist dann diese Prägung, die in der katholischen Kirche weit verbreitet ist. Verdienstliche Werke, die mir bei Gott angerechnet werden. Diese Prägung ist allerdings eine, die hat die katholische Kirche im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Das ist nicht der Wortgebrauch, den Jakobus hier benutzt. Sondern Jakobus meint mit Werken einfach alles, was wir tun, auch im Alltag. Und das soll geprägt sein von dem, was wir innerlich glauben. Also das sind jetzt nicht besondere Werke, die wir uns anrechnen können, irgendwelche guten Taten in dem Sinne gemeint, sondern Werk, also deshalb Glaube und Werk, wir könnten das auch einfach sagen, dein Denken und dein Handeln. Das wäre jetzt vielleicht ein moderner Ausdruck, aber die sollen im Einklang miteinander sein. Da soll kein Widerspruch zueinander bestehen. Also das, was du denkst und was du, wovon du überzeugt bist, das wird und muss auch Auswirkungen haben in deinem Handeln. Und zum Handeln gehört dann auch das, was Jakobus hier nachher beschreibt, das Reden. Also auch das Reden ist für Jakobus ein Werk. Deshalb nimmt er das ja direkt danach. Also er redet darüber, wir sollen Werke tun, nicht nur glauben. Und direkt kommt dann danach, und jetzt seht doch mal, wie es mit eurer Zunge, wie es mit dem eurem Reden. Und dann sagt er ja sogar, wenn ihr das beherrschen könnt, dann könnt ihr auch fast alles andere in eurem Leben beherrschen. Also auch das Reden ist für Jakobus ein Werk. Also Werk hängt jetzt nicht nur unbedingt damit zusammen, nur was du mit den Händen machst, sondern alles das, was nach außen dringt von deinem Leben. Alles das, was andere mitbekommen, das, was du sagst und das, was du tust, das ist von Jakobus das Werk. Also er unterscheidet zwischen dem, was jetzt rein innerlich läuft oder von dem, was du jetzt glaubst, wovon du überzeugt bist. Und er sagt, das muss im Einklang sein mit dem, wie du lebst, was nach außen sichtbar ist. Denn das ist ein Nachweis dafür, ob das, was du behauptest, dass du glaubst, auch wirklich glaubensüberzeugend ist oder nicht. Wenn das nur ein Glaubensbekenntnis ist, was du herunterredest oder was du übernommen hast von deinen Eltern oder so etwas, das bringt nichts.
Wenn du das nur sagst, ich glaube an Gott, weil das halt gerade so in ist oder weil du innerlich ein frommes Gefühl hast, das ist alles natürlich nicht schlecht, ist aber kein biblischer Glaube. Der biblische Glaube wird immer auch sichtbar in dem Leben. Aber eben deshalb ein wichtiger Hinweis noch für jemanden, der das katholische Verständnis mitbekommen hat von Werk, das ist hier bei Jakobus nicht mit gemeint. Also nicht diese verdienstvollen guten Werke, die wir uns irgendwo auf die Liste schreiben können, um sie dann Gott zu präsentieren oder der Kirche oder sonst wem, die sind nicht gemeint, sondern mit Werk ist alles das, was wir tun, was wir reden, anderen Menschen gegenüber, wie wir uns verhalten, wie wir unseren Tag einteilen, all diese Sachen sind mit Werk gemeint. Und das, was Jakobus ausführlicher noch bespricht, ist dann eben das, wie wir mit dem Mund umgehen, wie wir reden. Und da nennt er ein paar Punkte, was wir falsch machen können. Erstmal, wenn wir lehren, dass wir gut darauf achten sollen, dass wir nichts Falsches lehren. Dann, wenn wir reden, zu jetzt außerhalb der Lehre, im Alltag, dass wir dann daran denken, dass das, was wir sagen, stimmt, im Einklang mit dem Willen Gottes ist, dass es auferbaut, weiterführt und so weiter und so weiter, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir einfach innerlich ärgerlich sind, er sagt das hier mit Zorn, dass wir dann nicht unbedingt gleich reden, sondern dann schweigen. Dass wir aber dann, wenn wir von Gott wissen, jetzt sollte was gesagt werden, dann auch reden. Und so reden, dass es dem anderen weiterhilft. Nicht nur, dass es gesagt ist, sondern dass auch der andere es annehmen kann und dass es etwas verändert. Also hier diese ganze Herausforderung, manchmal zu viel reden oder das falsche Reden, manchmal zu wenig reden oder es so reden, dass der andere es gar nicht verstehen kann oder dadurch provoziert wird. Da ist ein riesiges Feld, wo wir herausgefordert werden. Und Jakobus hat das uns ja in vielen schönen Bildern vor Augen geführt, welche Auswirkungen unser Reden hat. In der Umwelt, in unserem eigenen Leben, für andere Menschen. Und deshalb sagt er, das ist eine ganz wichtige Sache. Sogar sagt er ja, wenn jemand das beherrscht, also sein Reden beherrscht, dann ist er bereit, auch alle anderen Bereiche des Lebens zu beherrschen, kann er das. Also eine sehr schwierige Aufgabe, vor der wir stehen und die uns wahrscheinlich lebenslang begleiten wird. Also wir sollen dann nicht frühzeitig aufgeben, sonst schaffen wir ja sowieso nicht, sondern dranbleiben. Denn wenn es eine Lebensaufgabe ist, dann heißt es, da gibt es viel zu tun. Da lass uns bei kleinen Stücken anfangen, vielleicht so ähnlich wie jemand, der eine Fremdsprache lernt und dann nach der ersten Woche sagt, ich schaffe das nie. Ja, den Eindruck kann man haben, nicht? Also wenn ihr nicht ganz talentiert seid, also so richtig super talentiert, sondern wenn ihr richtig mal lernen müsst bei Fremdsprachen, werdet ihr merken, am Anfang hat man den Eindruck, verstehe ich gar nichts. Und dann hast du vielleicht 10 Vokabeln, reden kannst du immer noch nicht. Und trotzdem muss man dranbleiben. Wenn man beim Kleinen nicht dranbleibt, wird man das große Ziel nicht erreichen. Und genauso ist auch beim Reden, wenn wir nicht bei kleinen Veränderungen dran arbeiten und uns darüber schon freuen können, dann gehen wir ganz schnell auf. Also wenn du heute Morgen einmal betest, Herr Jesus, hilf mir richtig zu reden, dann merkst du schon heute Nachmittag wieder falsch geredet, dann gib nicht auf, sondern denk daran, kleine Stücke, da müssen wir wachsen, immer weiter und dann werden wir irgendwann mal dahin kommen, wo Gott uns haben will. Und manchmal ist es so, dass wir selbst unsere Fortschritte nicht so schnell merken wie andere. Ja, das liegt einfach daran, weil bei uns die Veränderung ja häufig kleinschrittig ist. Und das will ich euch zur Ermutigung sagen. Deshalb bleibt dran, kämpft dafür, auch wenn ihr meint, dass ihr manchmal nicht seht, manchmal sehen die anderen viel mehr. Das ist unter anderem ja auch so, wenn wir zum Beispiel unsere Schüler hier begleiten. Bei manchen Schülern, den können wir nach 3 Jahren sagen, du hast dich richtig verändert. Und er selbst hat das vielleicht gar nicht gemerkt oder nur wenig gemerkt. Weil da die Veränderung war so ein kleines bisschen. Und er selbst meinte immer, es ist ja noch so viel zu machen und so viel zu tun und so viel zu verändern. Und immer noch nicht. Und trotzdem, wir wachsen. Oder fragt mal einen Schüler, die meisten Schüler in der Schule, die merken gar nicht, wie ihr Wissen zunimmt. Warum? Weil es eben so langsam passiert. Hast du mal so ein kleines Bröckchen und du gewöhnst dich daran und irgendwann denkst du, das habe ich doch schon immer gewusst. Ja, aber du hast es eben vor 1-2 Jahren eben nicht gewusst. Ne? Aber du hast dich dran gewöhnt. Also das heißt, manchmal wir selbst merken das nicht so deutlich. Deshalb die Eltern merken meistens die Veränderungen an den Kindern weniger, als jemand Außenstehendes, der das Kind vielleicht alle 2-3 Monate mal sieht. Und dann manchmal von außen kommt und sagt, bist du groß geworden? Ja. Also ich meine, das ist ja nur was Äußerliches, aber vielleicht sagen sie auch, bist du lieb geworden oder klug oder sonst irgendetwas. Ne? Also manchmal äußert man merken das andere mehr. Das will ich euch jetzt nicht zur Kindererziehung sagen, sondern ich will euch sagen, habt Mut, bleibt daran, auch wenn ihr manchmal das Wachstum und die Unterschiede nicht so schnell seht. Wenn ihr danach strebt, wenn ihr das wollt, wird es in eurem Leben Wachstum und Veränderung geben, auch wenn du es nicht immer so deutlich siehst. Das will ich damit nur sagen. Aber bleibt dran. Denn das Schlimmste, was man tun kann, ist aufgeben oder frustriert dann sagen, bringt doch alles nichts, dann kommst du nicht voran. Aber wenn du danach strebst, wenn du Gott darum bittest und bereit bist, dann wird es Veränderungen geben, auch wenn du sie nicht jeden Tag beobachten kannst. Also die Zunge. Jetzt komme ich zu dem nächsten Abschnitt und das ist dann Kapitel 3, Vers 13 bis Ende des Kapitels, Vers 18. Das ist ein erster Abschnitt, den möchte ich gerne lesen und dann ein paar Gedanken dazu weitergeben. Wir haben jetzt im Hinterkopf, gerade ging es um das richtige Reden. Und dann macht Jakobus hier weiter. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommen. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also hier steckt wieder eine ganze Menge drin, wo Jakobus so ganz nebenbei noch drauf zu sprechen kommt, weil ihn ja immer noch sein Thema beschäftigt. Wie sieht der echte Glaube aus? Wie können wir echt unser Leben mit Gott führen? Und wenn wir allein nur diese Sachen mal einzeln betrachten, da hätten wir wahrscheinlich alle genug zu tun fürs ganze nächste Jahr. Und hier ist es nur so ein kleiner Teil, den wir heute Morgen anhören und anschauen. Trotzdem, nehmt davon etwas mit. Also, der Gedanke war ja, was wir gerade gesagt haben, echter Glaube und menschlicher Glaube. Der echte Glaube ist der Glaube, der sich auch im Leben zeigt. Beispiel, wie redest du? Ist dein Reden auch bestimmt von dem, was du glaubst, was Gott in dir verändern will? Und jetzt sagt er, ja, wie kann ich denn richtig reden? Das wäre genau dieselbe Frage, die er uns in Kapitel 1 schon gestellt hat. Ja, wie kann ich denn mit der Anfechtung richtig umgehen? Und die Antwort ist hier wieder dieselbe. Dafür brauchst du Weisheit von Gott. Und deshalb ja die Frage hier, wer ist weise und verständig unter euch? Also das heißt, der, der weise und verständig ist, der kann mit der Zunge gut umgehen, der kann richtig reden. Wenn du es nicht bist, dann wirst du es auch nicht schaffen, richtig zu reden. Also das, was du brauchst, um richtig mit deinem Mund umzugehen, um die Worte richtig zu gebrauchen, ist Weisheit. Und deshalb hier die Frage, wer hat die denn? Wer ist weise und verständig unter euch? Wer kann damit richtig umgehen? Wenn wir zurückblenden zu Kapitel 1, da steht ja, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der gerne bereit ist zu geben, aber ohne Zweifel und so weiter. Das wäre hier eine Antwort, die wir drin haben. Also, wenn du Probleme hast mit dem, wie du redest, dass du denkst, oh, das klappt ja manchmal gar nicht so, wie es sein soll, dann such Weisheit und diese Weisheit ist Gott bereit zu geben. Auf mehreren Ebenen. Manchmal, dass er dir innerlich durchs Gewissen plötzlich sagen kann, halt, kein Wort weiter, jetzt schweig erst einmal. Oder manchmal, du liest in der Bibel und dann zeigt dir Gott, oh, so sollst du eigentlich reden. Das soll aus deinem Mund rauskommen. Also Gott hat verschiedene Wege, wie er uns aufmerksam machen kann. Und Jakobus stellt die Frage, also wer hat das? Und dann, der zeige es durch einen guten Wandel in Werke der Sanftmut, die aus der Weisheit kommen. Ah, hier sagt er, woran erkennen wir nun, ob du weise bist? An dem, wie du lebst. Wenn, also das ist jetzt für die Selbstanalyse. Das ist für diejenigen, die meinen, ich bin doch weise, ich habe doch alles Ahnung, ich weiß doch genau, wie es geht. Und dann sagt er, okay, überprüfen wir das, ob du wirklich diese Weisheit hast. Denn er sagt, wenn du sie hast, dann muss aus der Weisheit etwas herauskommen. Da sagt er, die aus der Weisheit kommen. Nämlich, ich sehe das an deinen Werken und deinem Wandel, ob die in Sanftmut geschehen. Daran sehe ich, ob diese Weisheit in dir wohnt. Wenn du dann merkst, ich habe sie nicht, dann musst du nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt alles vorbei. Sondern dann kannst du hinterher sagen, oh Gott, gib mir diese Weisheit, ich brauche sie, ich habe sie eben noch nicht. Also dazu will uns Jakobus ja helfen. Der will jetzt nicht nur uns niederdrücken und sagen, hey, du hast sie ja nicht, sondern er will uns, so wie er das Beispiel mit dem Spiegel sagt, er will uns den Spiegel vor Augen halten und sehen, was ist denn Realität? Denn erst wenn wir erkennen, was ist Realität, dann suchen wir nach einer alternativen Lösung. Solange wir meinen, alles ist in Ordnung, suchen wir ja nach keiner alternativen Lösung. Also müssen wir erst mal erkennen, wo sind möglicherweise Defizite. Und jetzt die Frage, hast du Weisheit? Hast du genügend Weisheit, um richtig damit umzugehen? Dann sagt Jakobus, das ist ganz einfach, das kannst du feststellen, indem du einmal klar analysierst, wie sieht es in meinem Leben denn aus? Also rede ich denn so, wie Jakobus das vorher gesagt hat? Hier steht ja Wandel und Werke. Sind meine Wandel und Werke, und jetzt nicht katholische Werke, sondern alles, was du tust, ist das gekennzeichnet von, wie hier nicht von Sanftmut, von dem, wie Gott das eigentlich will in unserem Leben. Wenn nicht, dann fehlt dir noch Weisheit. Was machst du? Bitte um die Weisheit von Gott, dass du da besser mit umgehst. Das ist der Hinweis, den er uns gibt. Und jetzt will er uns ein paar Punkte nennen, wo es Leute gibt, die von sich behaupten, weise zu sein. Und die von sich behaupten, diese Weisheit von Gott zu haben, aber sie haben sie nicht. Also das, was wir jetzt im Folgenden haben, bis zum Ende des Kapitels, ist eigentlich der Unterschied, ähnlich wie beim Glauben. Da hat er ja vorher uns gesagt, was ist der biblische Glaube und was ist der irdisch-menschliche Glaube. Der irdisch-menschliche Glaube rettet nicht. Das ist nur was, was im Kopf stattfindet, aber keine Auswirkungen hat. Der biblische Glaube zeigt sich im Leben und das ist der rettet. Und genauso sagt uns das mit der Weisheit. Da sagt er, es gibt eben die, das sagt er hinterher sogar ganz radikal, da sagt er, das ist eine irdische, seelische, dämonische Weisheit, aber die nach außen hin fromm erscheint. Das ist ja gerade die Gefahr. Also es gibt diese irdische Weisheit und es gibt die göttliche Weisheit. Und die beschreibt er jetzt. Woran können wir denn das erkennen? Und das ist hier eines der Hauptthemen, die Jakobus hat. Der Kerngedanke ist ja, wir können es erkennen an den Auswirkungen, an dem, was es bewirkt, das, was nach außen sichtbar ist. Und das nennt er dann an einigen konkreten Kriterien. Aber generell müssen wir sehen, es gibt manche Weisheit, die behauptet von sich, fromme Weisheit zu sein. Und mit denen setzt er sich auseinander. Er schreibt ja an Christen, nicht an Ungläubige. Und hier gibt es scheinbar Leute unter seinen Lesern, die behaupten, die göttliche Weisheit zu haben, haben aber in ihrem Leben ganz deutliche Merkmale von etwas, was mit dieser göttlichen Weisheit gar nicht vereinbar ist. Also sagt er dann am Ende, also habt ihr sie nicht. Ihr behauptet, die göttliche Weisheit zu haben, ihr habt aber nur eine irdische Weisheit. Und das ist ja auch möglich. Nicht? Also es gibt ja auch Leute, die handeln ganz vernünftig, aber eben rein irdisch. Und dann nimmt er ein paar Beispiele, was mit dieser göttlichen Weisheit eben unvereinbar ist. Also was ein Zeichen dafür ist, dass du zumindest in diesen Bereichen die göttliche Weisheit nicht hast. Da sagt er, wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. So vereinfacht gesagt, wenn ihr jetzt Neid und Selbstsucht habt, dann seht doch ein, ihr habt die göttliche Weisheit gar nicht. Ihr handelt nach irdischer Weisheit. Und da sagt er eben, denn das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern die irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Jakobus beschreibt etwas, was ja bis heute noch genauso ein alltägliches Problem ist, sowohl innerhalb der Gemeinden, Familien wie auch außerhalb. Und er nennt ja nur zwei Punkte. Und wenn wir die anschauen, werden wir wahrscheinlich merken, oder ich könnte jetzt prophetisch sagen, ohne dass ich eure Gemeinde kenne, in den meisten Gemeinden gibt es diese Defizite. Also nehmen wir doch nur mal das, den bitteren Neid. Also Neid heißt ja, ich begehre irgendetwas anderes, was ich nicht habe und schiele immer darauf, ich will das gerne haben. Meistens ist Neid damit verbunden, dass ich dann unglücklich bin, weil ich das nicht habe, was der andere hat, was ich gerne haben will. Und hier sagt er noch, es ist ein bitterer Neid. Also bitter ist so etwas wie ungenießbar. Also das Wort bitter hat man auch für bitteres Wasser, haben wir im Alten Testament. Also es ist ein Neid, der macht dich zu einem Quälgeist. Also du läufst da schon mit bitterer Miene herum. Und es gibt viele Leute, die davon gekennzeichnet sind. Die sind in der Gemeinde immer nur am Beschweren und immer nur am Schimpfen und nichts kann man ihnen recht machen. Natürlich, die würden nie sagen, ich bin neidisch. Da tut man ja nicht, weil alle in der Gemeinde sind ja immerhin so klug, dass sie wissen, Neid ist Negatives, also man ist neidisch, aber man sagt es nicht. Du merkst es aber, wie die Leute auftreten, wie zum Beispiel dieses Bittere. Also das sind zum Beispiel Leute, die an allem und jedem was zu kritisieren haben. Das gibt es ja. Und häufig verbindet sich dahinter Neid. Denn Neid bedeutet ja, ich will irgendwas haben, ich neide jemanden anderen irgendetwas. Jetzt kann ich dem das nicht sagen, weil dann sagt er, hey, du Sünder, du bist neidisch, dann geht es mir noch schlechter. Sondern ich neide dem das, manchmal gestehe ich mir selbst nicht mal ein und plötzlich fange ich an, bei dem ich etwas neide, den zu kritisieren. Weil der Neid ist ja befriedigt auf zweierlei Weise. Entweder, wenn ich das habe, was der andere hat, das ist meistens schwieriger zu erreichen. Oder wenn der andere jetzt schlecht dasteht. Und dann brauche ich nicht mehr neidisch zu sein. Also wenn da einer glorios in der Gemeinde steht und alles fällt ihm zu und alles super, zwei Sachen können meinen Neid wegnehmen. Einmal, ich bin genauso toll und stehe dann plötzlich da, alle feiern mich. Oder der andere bekommt plötzlich einen drauf, nicht? Und zack, jetzt wissen alle, wie böse der ist und dann sind wir auch wieder auf einer Stufe. Also Neid ist ja so, ich kann es nicht ertragen, dass ein anderer besser dasteht, äußerlich, innerlich oder sonst irgendetwas. Ist natürlich dann auch eine tiefe innere Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Ist auch ein Ausdruck von Undankbarkeit. Ich bin Gott undankbar. Das verbirgt sich ja alles dahinter, wie ich bin, in welcher Situation ich bin. Ich werfe Gott innerlich eigentlich vor. Gott, warum bin ich nicht so wie der im Positiven? Warum bin ich nicht so berühmt und bekannt? Warum bin ich nicht so beliebt? Warum bin ich nicht so musikalisch oder so redegewandt oder so fleißig oder was weiß ich, oder so reich? Es gibt ja ganz viele Sachen, worauf man neidisch sein kann. Wahrscheinlich alles im Leben kann man neidisch sein. Die einen sind auf die Haare neidisch, die der eine hat oder nicht hat, oder die Haarfarbe, oder der eine ist neidisch, weil der eine schlank ist, und der andere ist neidisch, weil der andere stark ist, der eine ist neidisch, weil der eine klug ist, und der andere, weil der andere, was weiß ich, fröhlich ist. Du kannst auch alles neidisch sein. Neid ist aber zerstörerisch, und das wird uns hier auch gesagt, dieser bittere Neid, denn der Neid führt nicht dazu, dass irgendwas positiv vorangebracht wird, sondern er macht alles kaputt. Deshalb sagt hier ja auch, er ist die Grundlage für Unordnung und jede böse Tat. Warum? Wenn ich nämlich mit dem Neid mich bestimmen lasse, dann werde ich das natürlich verschleiern, aber ich werde vieles in der Gemeinde kaputt machen. Ich kann die geistliche Stimmung kaputt machen, ich kann das Werk des anderen kaputt machen, der spielt gut, und nachher sage ich dann noch, hey, weißt du, wie eingebildet der ist, immer wenn er da vorne spielt, nicht? Man sieht ihm da schon an, wie stolz der ist und so, er muss da mal ein bisschen demütig werden oder so. Oder ich sage dem dann, der spielt immer nur die modernen Lieder, aber wenn der geistlich wäre, würde er die alten Lieder singen und so. Ne? Auch so kann sich das ausdrücken. Es gibt zig Variationen dafür, wie sich Neid ausdrücken kann, auf alle möglichen Art und Weisen. Und dann den anderen fertig machen. Im Grunde genommen entsteht geistlich dadurch meistens gar nichts. Und wie gesagt, manche, die das verschleiern, wirken sogar noch als obergeistlich, weil sie für alles, was eigentlich aus Neid kommt, noch irgendeine biblische geistliche Begründung haben. Und jetzt könntest du mir irgendetwas sagen, also wir könnten den Test machen, und ich kann dir garantiert irgendeine geistliche Begründung geben, warum das auch schlecht ist. Denn wenn du willst, findest du es bei allem. Also meinetwegen dir, der dir immer nur begegnet und immer ein frommes Wort auf den Lippen hat. Denkst du, Vorbild, nicht? Und da könntest du jetzt gleich sagen, dieser Heuchler, der ist ja vollkommen unecht und das stimmt ja gar nicht und so ist ja gar nicht das Leben und der spielt uns ja nur was vor. Oder du könntest jetzt sagen, der will uns ja nur so als Besserwisser zeigen, wie man es machen will, der will uns ja fertig machen oder so, nicht? Also machst du ihn fertig. Ja, und dann sagt er jetzt vielleicht nicht mehr immer nur ein frommes Wort. Dann sagst du, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, das ist nicht echt. Und also wenn du willst, du kannst jeden fertig machen. Aus Neid. Also deshalb, Neid ist was ganz, ganz Schlimmes. Und Jakobus erwähnt es hier, wie auch manche andere Sachen. Also ist ja auffällig, Jakobus erwähnt in seinem Brief meistens Dinge, die für uns gar nicht so spektakulär wirken. Oder seht ihr irgendwo im Jakobusbrief, dass dann da steht, du sollst nicht morden. Das ist so selbstverständlich, erwähnt er gar nicht mehr. Wobei, später hat er noch mal erwähnt, das gerade noch im nächsten Text, aber nur symbolisch, nicht, dass man wirklich mordet. Oder Ehebruch, sowas kommt hier alles nicht vor, sondern er geht mehr auf die Sachen ein, von denen wir denken, ach, das sind doch Kleinigkeiten, das sind doch Bagatellen, das sind doch Nebensachen. Und da will er uns ganz deutlich vor Augen führen, gar nicht. Das sind eben gerade die Sachen, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben. Und wenn ich das lese, muss ich ihm recht geben. Also ich habe bisher wenig kämpfen müssen, darüber einen anderen Menschen zu ermorden. Also ihr könnt froh sein, ich bin froh sein, dass ihr mit mir zu tun habt. Also ich überlege mir nicht jeden Tag, am liebsten würde ich den umbringen und wie mache ich das denn jetzt? Also bin ich tatsächlich ziemlich frei von diesen Gedanken. Und bei manchen anderen Gedanken auch. Also viele andere Gedanken, also ich habe bisher auch noch nicht ernsthaft irgendwie einen Banküberfall geplant oder so. Ne? Also wie mache ich das und wie komme ich da rein und wo lege ich den Sprengstoff rein und oder eine Entführung oder sonst irgendwas. Alles bisher kein großes Problem. Also, aber die Dinge, die hier von Jakobus genannt sind, die sind, glaube ich, im Leben der meisten von uns, können sie zu einem Problem werden. Und das erste ist eben, schau den Spiegel an und erkenne, wo das möglicherweise der Fall ist. Manchmal besteht schon das Problem daran, sich selbst einzugestehen, wo das der Fall ist. Also eine Sache, wo Gott mir das besonders deutlich gemacht hat, ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe es deshalb umso mehr in Erinnerung. Das war, als ich, als junger Christ, dann wollte ich unbedingt gerne Klavier spielen können. Ich hatte auch ein paar Jahre ja Klavierunterricht gehabt und das lief alles nicht so toll. Also ich würde immer noch sagen, mit entsprechender Übung, so auf ein Minimum bringt es jeder. Nicht? Aber dieses Minimum ist nicht unbedingt so befriedigend. Und dann ist es doch sogar noch so, da hat Gott einige viel mehr begabt bei der Musik als mich. Das heißt, da hatte ich Leute dann gehabt, ich habe die ganze Woche geübt, jeden Tag mindestens eine Stunde und dann ging das so einigermaßen auch zum Spielen Und dann kommt da ein anderer, von dem wusste ich, der hat die ganze Woche so gut wie gar nicht geübt und der setzte sich hin und konnte es besser spielen als ich. Ist das nicht gemein? Ja. Und da, ne, also Gedanke hier, dass du sagst, ich ärmer, ne, genau. Und genau so, ja. Und genau so habe ich da auch gedacht. Genau so habe ich gedacht, ich ärmer. Und da habe ich gedacht, warum gelingt dem das so? Und das ist genau der Neid. Das ist ja dann der Neid. Ich war neidisch auf die Talente des anderen. Da habe ich gedacht, warum kann der so gut spielen? Würden alle jetzt nur so stümperhaft spielen, wäre das kein Problem. Nicht? So nach dem Motto, unter den Blinden ist der einäugige König. Dann geht das auch noch. Aber was ist, wenn du da mit Leuten zu tun hast, die richtig gut spielen können und die dann nicht mal was dafür tun müssen? Das ist doch schlimm. Ne? Und dann war ich neidisch gewesen, auch auf Leute in der Gemeinde, habe gedacht, warum können die so gut spielen? Mit der Zeit habe ich dann eingestanden, also ich bin wohl nicht musikalisch begabt in der Hinsicht, also habe ich es dann aufgegeben und heute müsste, also Hein ist jetzt nicht da, ne? Aber Hein muss keine Angst haben, ich bin auf ihn nicht neidisch, ich freue mich über ihn, ich freue mich über andere, die musikalisch sind. Das ist heute kein Problem für mich. Aber das ist etwas, wo Gott mir darüber hinaus geholfen hat, darüber frei zu werden, das nicht mehr vor Augen zu sehen, dass ich das gerne haben würde. Also wenn jetzt Gott plötzlich hier vom Himmel eine musikalische Gabe auf mich runterfallen lassen würde, ich wäre ja auch nicht böse, ne? Aber, ja. Aber ich lebe auch ganz gut so und Gott hat mir mehr gezeigt, was für Begabung er mir gegeben hat und wenn es die musikalische ist, ist es andere. Und der Neid ist ja häufig auch etwas, der macht blind für das, was Gott dir gegeben hat. Du siehst nicht mehr das, sondern nur noch das, was du nicht hast. Und bist dadurch blockiert. Und stattdessen ist es besser zu sehen, nein. Und manche sagen doch, ja, aber ich würde doch gern das haben. Ja, aber vielleicht ist nicht Gott, der sagt, du sollst das haben, sondern du hast andere. Und hier, der Neid zerstört ganz viel, weil er macht Missgunst dem anderen gegenüber, erfordert, wie hier steht, ja, Kritiksucht, Streitsucht, auch Selbstsucht. Also Neid, ja, dann sagt er, und Selbstsucht. Selbstsucht, das ist so ein Begriff, der damals sehr viel von Politiker benutzt worden ist. Könnte man heute auch noch für Politiker benutzen, ne? Denn habt keine Illusion, also wahrscheinlich 90% der Politiker, die sagen dir zwar jeden Tag, dass sie nur für dein Wohl da sind, aber in Wirklichkeit geht es ihnen um ihr eigenes Wohl. Ist ja klar. Ich meine, Politiker sind meistens Machtmenschen. Die wollen Macht ausüben, sonst bringst du es auch gar nicht an die Spitze. Und natürlich, sie wollen auch Einfluss und Geld auch, wobei, wenn du nur Geld willst, gibt es andere Wege, die man besser reich werden kann, aber Macht hast du. Und die sind selbst verliebt, sie freuen sich jedes Mal, wenn sie ihr Bild in der Zeitung sehen oder in den Medien sehen. Und dann so ist nicht, so Aufwertung und so. Das ist bei ganz, ganz vielen Politikern so, das ist dieses, was Selbstsucht ist. In kleinem Maße haben wir das alle. Nicht alles. Selbstsucht heißt ja, wir drehen uns um uns selbst, wir sind uns am wichtigsten. Und das ist natürlich auch so ein Anlass, der zu Streit in der Gemeinde führt. Denn wenn es in erster Linie um mich dreht, ja, dann bin ich sofort beleidigt, wenn meine Interessen jetzt nicht berücksichtigt sind. Also was weiß ich, ich singe gerne so die 16-strophigen Paul-Gerhardt-Lieder und wenn die nicht vorkommt, ihr seid ja alle ungeistlich und ihr seid alle abgefallen und so, ne? Oder meinetwegen, ich singe nur die neueren charismatischen Lobpreislieder, dann sage ich ja, ihr habt ja alle den Heiligen Geist nicht und ihr habt ja gar nicht die Perspektive, ihr seid ja noch im Mittelalter. Also du kannst es drehen, wie du willst. Ich sage ja, du kannst, egal was du dir denkst, kann ich dir für alles ein paar gute geistliche Begründungen sagen, die natürlich alle nicht stimmen. Sondern wenn wir wirklich in uns tief hineinleuchten, dann ist es häufig einfach, ich singe das gerne. Nur wir wissen alle, das kommt in der Gemeinde schlecht an. Also wenn du in der Gemeinde sagst, wir dürfen das nicht mehr singen, weil ich das nicht gern singe. Ja, dann wird alles sagen, hey, du bist aber ungeistlich. Aber wenn du in einer Gemeinde die Charismatiker nicht mögen, sagst, das ist aber charismatisch, ja, dann klingt es geistlich. Wobei das vielleicht gar keine charismatischen Lieder sind. Oder umgekehrt, jetzt kannst du eben sagen, das ist neumodisch oder das ist altmodisch oder das ist was, was ich irgendwie. Ich meine, wer jetzt gegen Paul Gerhardt ist, dann kannst du sagen, das ist landeskirchlich. Ne? Das hat der Kindertäufer gedichtet. Ja, ja, bitte? Na, ich meine, das geht natürlich nur bei denen, die jetzt nicht in der Landeskirche sind, ne? Denen, die in der Landeskirche sind, das wäre dann ja noch eine Auszeichnung und ein Orden oder so, ne? Und jetzt will ich euch ja alles sagen, also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Diese Gründe sind alles ja nur vorgeschobene Gründe. Um die geht es in den meisten Fällen gar nicht. Und in Wirklichkeit verbindet sich da, Leute, ganz häufig Selbstsucht. Es geht mir im Grunde nur darum, ich will, dass es so läuft, wie es mir passt und wie ich gerne haben will. Und das, genau, da ist dann Machtstreben und sowas dahinter. Und das wird aber verkleistert und führt ganz häufig dazu, dass Gemeinden schiefläuft, dass Streit und Auseinandersetzungen sind, wo es gar nicht nötig wäre. An manchen Stellen, da braucht man Auseinandersetzung, aber das ist viel, viel weniger, als es häufig den Anschein hat. Ich kann euch von einigen absurdesten Gemeindespaltungen berichten, wo im Grunde genommen häufig nur Selbstsucht, Neid, Eigeninteresse dahinter standen, keiner das aber offen gesagt hat. Denn wir müssen alles sehen, wir alle sind Menschen. Und Jakobus sagt uns, das ist so ein treibendes Motiv, so eine treibende Emotion in uns allen drin. Deshalb müssen wir immer wieder skeptisch zu uns selbst sein. Also sehen, ist das jetzt wirklich geistlich motiviert oder verbirgt sich eigentlich dahinter was ganz anderes? Und das kann uns von außen ganz selten jemand sagen. Keiner kann ja ins Herz des anderen schauen. Nur wir selbst sollten, wenn wir geistlich bestrebt sind, uns immer wieder überprüfen. Und an manchen Stellen werden wir dann eher den Mund halten. Dann werden wir sagen, ich mag diese Musik zwar nicht, aber im Grunde genommen mein Wunsch ist eher eigensüchtig, sondern ich will halt gern die Lieder singen, die ich schon in der Jugend gesungen habe. Und das geht wahrscheinlich jedem so. Umso älter ihr werdet, ist ja ganz klar. Das sind die Lieder, die ihr gewohnt seid, mit denen ihr positive Erinnerungen verbindet. Ach, das habt ihr gesungen, das hat euch viel gesagt und gegeben. Das stimmt, aber es heißt nicht, dass der nächsten Generation es genauso gehen muss. Aber habt keine Angst, denen wird es genauso gehen, wenn sie 20, 30 Jahre älter sind. Dann werden die genau dasselbe sagen. Die Lieder, die wir gesungen haben in der Jugend, damals war doch alles klar, da waren wir noch geistlich und heute sind sie alle abgefallen und oberflächlich. Die werden ganz genau dasselbe sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das sage ich meinen Bibelschülern auch. Ich kann ihnen die Garantie geben. Und wartet nur, wenn ihr da was mal 50, 60 seid. Die allermeisten werden genauso denken, denn das ist jetzt gar keine große Weisheit von mir. Da müsst ihr nur in die Geschichte gucken. Das war schon immer so. Ihr könnt zu jedem Jahrhundert Streitschriften sehen, die sich kritisch auseinandersetzen mit Musikgeschmack der Generation vorher. Und es war egal, in welcher Zeit. Ich meine, wenn ihr jetzt gerne Paul Gerhardt lest, was ja gesagt ist, dann lest ihr zu Hause von Paul Gerhardt, wo dann Leute moniert haben gegen diese neumodischen Lieder, die ungeistlich sind. Das können wir uns ja nicht vorstellen, nicht? Aber das gab es zu allen Zeiten und immer. Warum? Weil vielfach dahinter eben viel mehr menschliche Motive stehen als wirklich geistliche. Ich sage nicht, dass es auch nicht wirklich geistliche Motive gibt, nur wir müssen uns selbst immer wieder überprüfen, auch mal kritisch zu uns selbst sein, nicht nur zu anderen. Und manches Mal werden wir uns eingestehen müssen, Michael, du singst zwar diese Lieder gern und die sind auch nicht schlecht, aber die anderen sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Versuch sie mal neutral zu überprüfen oder zu singen. Oder mach dich doch einfach mal auf, auch neue Lieder zu lernen. Ich meine, jetzt hacke ich viel auf den Liedern rum. Ich nehme das ja nur als Beispiel, weil ich weiß, dass es da über immer wieder Streit gibt. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, alle Lieder sind gleich und so. Immerhin der Vorteil der alten Lieder ist es, bei den schlechten alten, die hat man schon vergessen. Die schlechten neuen, die muss man erst noch vergessen. Ja. Ja, klar, weil das ist ja, also ich kann euch Liederbücher zeigen von Zinzendorf. Und wenn ihr die Lieder lest, dann denkt ihr Hände über den Kopf und sagt, was hat der für ein Quatsch gedichtet? Ja, damals war das halt modern, hat man es gesungen, heute lange vergessen. Nicht? Und so wird es auch bei den neuen Liedern sein. Von den neuen Liedern, was weiß ich, vielleicht 10% werden überleben, das werden die Guten sein, und die anderen wird man in 20 Jahren nicht mehr singen. Aber das geht halt immer so, weil die Guten müssen sich erst rauskristallisieren. Aber wie gesagt, ich will kein Seminar über Lieder halten, das wäre eine ganz andere Sache. Ich will euch nur sagen, ganz häufig in der Gemeinde, auch unter Christen, gibt es, wie Jakobus das sagt, Selbstsucht und Neid. Und die zerstören ganz viel. Jakobus sagt ja sogar noch Unordnung und Wurzel jeder bösen Tat. Warum? Wenn du jetzt wirklich ganz, ganz neidisch und selbstsüchtig bist, dann wirst du nämlich alles, was unmoralisch ist, irgendwann rechtfertigen, weil du sagst, ist ja für einen guten Zweck. Na, dann wirst du es irgendwann noch einsetzen und dann kannst du jede üble Tat begehen, weil du dieses Ziel erreichen willst, weil du dich in den Mittelpunkt spielen willst, weil du dein Interesse durchsetzen willst. Ich habe das bei Geschwistern erlebt, die offiziell in Gemeindesitzungen gelogen haben, weil sie meinen, es dient einem guten Zweck. Also die Gemeinde haben, derjenige, der muss unbedingt aus der Gemeinde verschwinden. Und wenn ich keine richtig guten Gründe habe, dann, naja, das wird nicht ganz frei erfunden, aber da wird so richtig stark gebogen, wo man dann merkt, eigentlich ist das damit ja gar nicht gemeint, aber irgendwie dann hineininterpretiert. Also was weiß ich, dann war ich bei dem zu Hause, habe da ein paar Videos gesehen und dann übertreibe ich das halt. Nicht? Dann habe ich vielleicht einen Krimi gesehen, dann sage ich, der hat lauter Krimis und der sieht die immer an. Nicht? Der kann doch gar nicht geistlich sein oder so. Und also sowas kommt ganz immer wieder vor. In Wirklichkeit sind dann andere Motive. Und dann wird zum Lügner, zum Betrüger, zu übler Nachrede und so weiter. Also das heißt, diese Wurzeln von Selbstsucht und Neid führen dazu, wenn wir sie nicht unter Kontrolle bekommen, dass wir damit dann auch alle möglichen anderen Sünden rechtfertigen. Und deshalb warnt uns Jakobus so deutlich davor. Und dem stellt er gegenüber, und da sagt er erstmal das hier, wenn wir so handeln, also wenn wir sagen, wir sind weise, dann kann sich das fromm anhören. aber in deinem Herzen ist das eigentlich, und das kannst nur du erkennen, dann lebst du nach einer irdischen, seelischen, dämonischen Weisheit. Er macht ja eigentlich nur eine Steigerung. Nicht erstmal denken wir, naja gut, menschlich ist ja noch ganz in Ordnung. Dann wird am Ende gesagt, ja, aber es ist eben ganz entgegensetzt der Weisheit Gottes. Und deshalb dämonisch, hat eigentlich in der Gemeinde nichts zu suchen. Also jetzt musst du nicht gleich danach suchen, bist du jetzt besessen. Er will ja einfach sagen, der Charakter dieser Weisheit ist dämonisch, weil er eben geistliches Leben zerstört. Das heißt nicht, dass dann immer ein kleiner Dämon in deinem Kopf ist, der dir sagt, was du tun sollst, sondern das heißt einfach, der Ursprung dieses Denkens ist wieder göttlich und er macht vieles kaputt. Und deshalb sollst du dir dessen bewusst sein. Und dann sagt er, auf der anderen Seite gibt es dann die Weisheit, die von Gott ist, die oben ist, die ist erstens rein, friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch und so weiter und so weiter. Wenn ich jetzt all diese Aussagen einzeln betrachte, da haben wir auch sehr viel zu tun. Ich will es deshalb nur kurz machen. Ein paar Schlaglichter darauf werfen. Rein, also diese Weisheit soll rein sein. Das bezeichnet so eine geistliche Integrität, Aufrichtigkeit. Die Motivation deines Herzens soll rein sein. Wir sprechen von reiner Gesinnung, dass da keine gemischten Motive sind, mit denen du etwas tust. Wenn du etwas in der Gemeinde tust, dann tust du es wirklich nur für Gott und hoffentlich nicht nur, weil du Streicheleinheiten bekommst oder weil es Punkte im Himmel gibt oder so etwas. Und dann wird es dich auch gar nicht so stark treffen, wenn du jetzt nicht immer gleich Hände geschüttelt bekommst, sondern sagst, ich habe es für Gott getan und super und toll. Oder manchmal geht es mir auch so, ich spende irgendwo etwas, tut ihr wahrscheinlich auch. Ne? Und dann spende ich irgendwo hin, natürlich schaue ich vorher hin, wohin spende ich. Aber ich habe schon an ein paar Fällen mal gemerkt, ich habe gedacht, also dir das Geld aber wirklich zum Fenster rausgeworfen. Und dann manchmal ärgere ich mich und dann komme ich wieder runter und sage, Michael, du hast geprüft, was du prüfen konntest, jetzt hast du es gegeben, ich habe es Gott gegeben und wenn die es falsch gebrauchen, ist es deren Sache. Natürlich spende ich dann nicht mehr dahin, wenn ich das jetzt weiß, aber dann sage ich, ich ärgere mich jetzt auch nicht, das ist ihre Verantwortung, ich habe es Gott gegeben. Und genauso soll es auch mit der Arbeit in der Gemeinde sein. Du hast es nicht getan, weil du viel Lob erwartest, das wäre dann wieder diese Eigensucht, Selbstsucht, sondern du hast es getan, weil du weißt, es ist von Gott richtig, es zu tun. Und das kann innerlich befreien. Das ist das Rein, also reine Motive, keine gemischten Motive. Friedfertig. Es gibt manche Leute, die mit Schaum vor dem Mund eifern können und wirken häufig als die besonders Reinen und Heiligen. Und dann merkst du schon hier, friedfertig. Wenn die Friedfertigkeit nicht da ist, dieses Eifern mit Schaum vor dem Mund ist meistens ein Zeichen für irdische, seelische, dämonische Weisheit. Nicht unbedingt für göttliche, sondern für göttliche steht hier friedfertig. Und das sollen wir alle sein. Das heißt, selbst wenn du um die Wahrheit kämpfst, das muss man manchmal, mach es friedfertig. Denn es ist auch ganz klar, die meisten Schaum vor dem Mund-Eiferer erreichen ja auch gar nichts. Die eifern und schäumen vor dem Mund bloß für die, die das gerne hören. Die Gegner, mit denen sie sprechen, die erreichen sie gar nicht. Also nehme ich wieder mal das Beispiel, weil es irgendwo hier schon mal in der Diskussion gewesen war. Ich kenne einige Eiferer gegen die charismatische Bewegung. Wenn du die hörst, die schäumen da richtig und sie malen dir den Teufel an die Wand. Sie erreichen aber so gut wie nie einen Charismatiker, der mit Problemen hat. Sondern sie erreichen immer nur die, die sowieso keine sind und die dann noch mehr ein Schreckbild vor Augen kommen, wie schlimm das alles ist. Oder es gibt die Schaum vor dem Mund Eiferer gegen die Homosexualität. Da kannst du ausmalen, wie schlimm die sind. Dann können die malen, wie die in der Hölle schmoren und wie. In Wirklichkeit erreichen die nie einen Homosexuellen. Sondern immer nur die Leute, die mit gar nichts zu tun haben, aber die dann in ihren Vorurteilen noch bestärkt werden. Eine praktische, wirkliche Hilfe ist meistens nicht. Ich nehme jetzt mal bewusst zwei Beispiele, die ich auch kritisch sehe. Also ich sehe die charismatische Bewegung in ganz vielen Punkten als kritisch. Homosexualität ist von der Bibel verurteilt. Aber was sollen wir tun? Hier steht, wir sollen das, die Wahrheit, friedfertig und gütig weitersagen. Wir sollen sie so weitersagen, dass den Homosexuellen geholfen wird. Und nicht, dass diejenigen, die sowieso schon verurteilen, jetzt nochmal ordentlich einen drauf, also so der Unterstützung brauchen. Ah, wir wussten ja schon immer, das sind ja die allerschlimmsten Menschen. Das führt eher dazu, dass du diese Leute nie erreichen willst, wirst. Dass du sie auch gar nicht verstehst. Das heißt ja nicht rechtfertigen. Nein, du sollst deutlich wissen, es ist falsch. Aber das Ziel ist ja nicht nur zu wissen, es ist falsch, sondern das Ziel ist es, die Menschen von ihrem Weg abzubringen, zu Jesus zu führen. Und jetzt musst du überlegen, wie erreichst du das? Und das erreichst du eben nicht durch Schaum vor dem Mund, sondern durch Friedfertigkeit und Gütigkeit. Also das ist das, wie wir in der Beziehung zu anderen die Wahrheit sagen. Der nichts sagt, der sündigt auch. Du sollst schon was sagen. Aber jetzt eben wie, das wird ja die Bedingung, nämlich gütig und friedfertig. Der Güte hat, der gibt sich nicht zufrieden, dass er den anderen verurteilt, sondern der sieht das Ziel vor Augen, dass der andere Veränderung erlebt. Und das genügt eben nicht, dass du dem anderen mal die Wahrheit um die Ohren haust. Das führt in den wenigen Fällen dazu. Prüf doch bei dir selbst. Wenn da einer, der jetzt mal nicht die Vorurteile der anderen, nicht, also zuzuhören, dass die Homosexuellen schlimm sind, ist hier ganz locker, weil du es nicht bist, die meisten wahrscheinlich von euch. Aber jetzt nehmt das doch mal, einer würde genauso reden über irgendeine Schwäche, die du hast. Bist du dann hinterher motiviert zu sagen, ja, okay, ich ändere jetzt alles. Nein, bei den meisten führt es zu Aggression. Denn ich sage ja nicht, dass einer es deutlich sagt, sondern dieses Schaum vor dem Mund führt auch dazu, man übertreibt, man malt ihn noch düsterer und böser und was weiß ich, man sieht ihn gar nicht mehr als Menschen, sondern nur noch als Ungeheuer. Und das führt gar nicht dazu, kann ich euch versprechen, führt gar nicht dazu, dass sich irgendwas ändert. Aber manche Leute hören das gerne und für die, die das gerne hören, reden ja diese Leute. Diese Leute reden nicht, weil es irgendwas verändert, sondern sie reden für die Leute, die gerne diese heftigen Ausbrüche hören wollen. Und das gibt's in jedem Bereich des geistlichen Lebens. Aber es ist irdische, menschliche, dämonische Weisheit. Auch wenn die Worte äußerlich vielleicht sogar zum Teil richtig sind. Das, wovon wir gekennzeichnet sein sollen, soll auftreten, ist, wir sollen Wahrheit sagen, aber friedfertig und gütig. Das ist jetzt ein Kennzeichen von dem, was wir nach außen sind. Das andere finde ich auch ein ganz wichtiges, er lässt sich was sagen, der geistliche Weisheit. Warum? Weil er weiß, dass er noch nicht am Ende des geistlichen Lebens ist. Weil jeder, egal, auch wenn ihr 30 Jahre, 40 Jahre Christ seid oder 50 Jahre, wisst ihr, ihr seid noch nicht am Ende. Wenn ihr Älteste einer Gemeinde seid, wenn ihr Oberpastoren seid oder sonst irgendetwas, hoffentlich wisst ihr, ihr seid noch nicht am Ende des geistlichen Lebens, ihr braucht noch Wachstum, ihr braucht noch Weisheit. Und dann schaut ihr nicht nur auf oben, auf alle herab, sondern ihr hört auch, was will Gott euch denn sagen? Vielleicht sogar durch den Bruder, der erst 2 Jahre gläubig ist. Das heißt, wir sollen, steht hier, uns was sagen lassen. Und das gilt jetzt besonders natürlich gerade für diejenigen, die in geistlicher Verantwortung sind. Also die keine Verantwortung haben, die bekommen ja dauernd was gesagt. Was noch nicht unbedingt heißt, dass sie aufnehmen, aber schwer fällt es häufig denen, die selbst in geistlicher Verantwortung sind. Weil sie gerne so innerlich dann denken, hey, ich bin doch schon viel weiter als du. Und was willst du mir eigentlich sagen? Schau doch auf deine eigenen Sünden. Aber gerade geistliche Qualifikation besteht darin, sich von anderen etwas sagen zu lassen. Das heißt ja auch nicht, dass der andere immer Recht hat. Aber der andere hat eben auch nicht immer Unrecht. Und das heißt, das muss ich prüfen und manchmal mir vielleicht unangenehme Wahrheiten sagen lassen. Ja, da erinnere ich mich, das war vor ein paar Jahren, ne? Also schlimme Predigt, also ich meine, die ich gehalten habe, ne? Eigentlich war sie nicht falsch, aber, also ich war vollkommen kaputt, also ich hatte so richtig hier, das war irgendwann im Herbst, Schnupfen, Kopfschmerzen, ich habe gedacht, ich sage die Predigt ab, war aber eine größere Gemeinde, wo ich eingeladen war, die hatten so schnell keinen gefunden, aber gehe ich dahin. Also die Hälfte der Predigt habe ich dann nur geschnupft und so. Also das will ich jetzt meine Entschuldigung sagen. Ich habe ja schon verstanden, weil ich nicht ganz auf der Höhe war. Und dann habe ich also gepredigt und ich habe viele Dinge darin gesagt, die stimmen alle. Also theologisch könnt ihr sie überprüfen, aber die waren sehr stark negativ geprägt. Also negativ sagen, ah, das ist falsch und das ist falsch und da müsst ihr was machen und so. Stand drin im Text. Aber ich möchte es, vielleicht war es auch einfach ungeistlich, ne? Das, was ich vergessen hatte dabei, den positiven Aspekt, der auch im Text drin stand, zu beherzigen. Und dann, ich war schon nicht so ganz zufrieden und dann war da der Oberpastor der Gemeinde, der saß da neben mir und dann fragte ich ihn, ne, also ja, eben ist jetzt das, was drin vorkommt, war das so, was ihr euch gedacht habt und so. Und der war jetzt nicht nur freundlich, sondern ehrlich und da hat er mir genau das gesagt. Ich habe es bis heute noch in Erinnerung. Und erstmal hat es mich geärgert und hier muss ich sagen, der hat recht gehabt. Meine Predigt war unausgewogen und einseitig gewesen. Ja, und dann habe ich daraus gelernt. Also man muss ja immer lernen. Und dann, als ich den Text wieder ausgelegt habe, bewusst auch das Positive, was im Text drin stand, ebenfalls mit hineingenommen. Das ist jetzt gar nicht lange her, ein paar Jahre her, nicht lange, aber habe ich bis heute in Erinnerung. Also das heißt, wir brauchen immer, egal wo wir stehen, müssen wir bereit sein, uns auch etwas sagen zu lassen, auch wenn es unangenehm ist. Denn alles, wo uns jemand sagt, da bist du falsch, ist unangenehm. Immer. Aber das ist ein Zeichen göttlicher Weisheit. Warum? Weil wir wissen, wir brauchen Korrektur. Weil wir wissen, Gott gibt manchmal dem anderen mehr Weisheit in diesem Punkt als mir selbst. Das ist echte göttliche Weisheit, nicht die, die meint, sie hätte das schon alles in der Hand. Dann ist voll Barmherzigkeit, haben wir ja schon, gute Früchte, also auch das Leben, unparteiisch. Ganz, ganz schwierig. Du hast in der Gemeinde einen Streitfall oder in der Familie. Ganz schnell, automatisch kommen wir dahin, parteilich zu sein. Seelsorge. Lasst euch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Tipp sagen, ganz, ganz einfach, aber häufig geht daran vorbei. Wenn ihr Seelsorge betreibt oder irgendeinen Streitfall betrachtet, bevor ihr irgendetwas dazu sagt, also ein Urteil gebt, hört euch immer beide Seiten an. Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Machen aber die meisten nicht. Also wie häufig habe ich das schon erlebt, da klagt mir irgendein Jugendlicher, wie böse seine Eltern sind. Und wenn du nur den hörst, dann denkst du, die Eltern sind Monster. Und dann redest du plötzlich mit den Eltern und dann merkst du, oh, so ganz stimmt das ja nicht. Der hat viele Sachen weggelassen. Und was der falsch gemacht hat und rumgezickt hat, das hat er auch nicht erwähnt. Ja, natürlich, weil der, wenn der sagt, wie schlimm die Eltern sind, dann will er ja mein Mitleid. Dann will er ja meinen, oh, dass ich jetzt sage, oh, wie arm bist du dran und so weiter. Ne? Genauso in der Eheseelsorge. Also, falls ihr mal vorhabt, in der Eheseelsorge zu mir kommen, werde ich euch schon von vornherein sagen, ich werde nicht prinzipiell erstmal alles für alleinige wahre Münze nehmen, was mir einer sagt. Ja, warum? Weil ich aus der Zeit weiß, keiner sieht ein Problem, wenn er selbst Teil des Problems ist, objektiv. Kannst du gar nicht. Das heißt auch nicht, dass es gelogen ist. Meistens nicht, aber es ist eine Perspektive, eine Interpretation, die du hast. Und immer, bevor das ist, hör dir die andere Seite auch an. Und das gehört mir zur Unparteilichkeit. Unparteilichkeit ist schwierig. Da kommt dann einer Seelsorger und sagt, mein Ehepartner ist so schlimm. Und wenn ich dann jetzt sage, okay, nach dem, was du mir gesagt hast, müsste das das und das sein, das ist wirklich das Problem. Aber ich muss erstmal mit ihm sprechen. Manche sind in der Seelsorge beleidigt. Die denken, was, du glaubst mir nicht? Oder so, ne? Ja, und das ist ganz schwierig. Die meisten Leute wollen dann, du Arme oder du Armer und wie schlimm geht es dir und so und wie böse ist der andere. Nur das hilft keinem. Das gibt ein paar Streichlein, das hilft aber nichts, ändert auch nichts. Das heißt, Unparteilichkeit ist eine ganz schwierige Sache. Du kannst dir richtig viel Ärger einhandeln, in der Seelsorge, in der Gemeinde oder sonst wo. Und jeder hat doch in der Gemeinde ein paar Freunde, mit denen er besser zusammen ist. Ne? Und wenn es dann um Auseinandersetzung geht, jetzt versuchen, unparteiisch zu sein, vielleicht auch mal als Gemeindeleiter gegen das Interesse meines Freundes zu entscheiden. Das ist schwierig. Aber Unparteilichkeit, es geht ja nicht um uns und unseren Freundeskreis in der Gemeinde, sondern es geht um die Sache Gottes. Das sollten wir uns klar sein. Und auch in der Seelsorge. Es geht nicht darum, ein paar Streicheleinheiten zu geben, sondern mancher braucht eine hinter die Ohren. Ne? Und aber um das rauszufinden, wer die Streicheleinheiten braucht und wer einen hinter die Ohren braucht, musst du unparteiisch sein. Manche brauchen auch beides. Ne? Also sie brauchen einmal einen hinter die Ohren und danach brauchen sie auch ein paar Streicheleinheiten oder umgekehrt. Also, aber denk daran, Unparteilichkeit ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Sie ist aber notwendig. Das andere ist vielleicht erstmal netter, aber es hilft nicht. Seid unparteiisch, was jetzt die Betreuung von anderen angeht. Bei euch selbst geht es ja nicht, ihr seid ja immer ein Teil dann dieser Sache. Dann, also gute Früchte, unparteiisch, frei von Heuchelei. Ja, jetzt würde es mich fast reizen, da eine ganze Predigt noch über Heuchelei zu halten, aber dafür haben wir wahrscheinlich gar keine Zeit. Was sagt denn die Uhr? Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Schon vorbei, ich wollte euch doch noch einen ganzen Text hier vorlesen. Wie mache ich das denn? Also dann muss ich in der nächsten Stunde 2 Kapitel mit euch besprechen. Ja, wir werden mal sehen, wie das läuft. Ne? Also, dann Heuchelei. Heuchelei ist auch eine schlimme Sache. Was ist Heuchelei? Ganz vereinfacht und kurz gesagt, Heuchelei ist, du spielst etwas vor, was nicht der Wirklichkeit entspricht. So ein kleines bisschen tun wir das alle. Das liegt uns als Menschen drin. Nur pass auf, dass das nicht Überhand gewinnt. Denn das wirkt nicht zu echtem geistlichen Wachstum. Jedes kleine Kind, was fromm aufgewachsen ist, weiß in der Gemeinde genau, wie es auftreten soll und reden soll. Das heißt aber noch lange nicht, dass das im Herzen drin ist. Was glaubt ihr, wie viele Jugendliche ich kenne, die heucheln? In der Gemeinde fromm und lieb, wissen auf alles die richtige Antwort zu geben. Jesus, Bibel, Gott. Ja, immer richtige Antwort. Aber wenn du sie in der Schule triffst, dann sind die total anders drauf. Oder wenn du mal liest, was sie auf Facebook schreiben. Total anders. Ja. Und das ist die Tendenz zur Heuchelei. Aber gehen wir nicht nur auf die bösen Jugendlichen, das kann uns genauso treffen. Ja. Also das heißt Heuchelei, eine ganz üble Sache, weshalb Jesus ja ganz scharf die Pharisäer verurteilt. Die Heuchler, von außen wie weiß getünchte Gräber und innerlich voller Totengebeine. Schönes Bild eigentlich. Ne? Aber das führt genau vor Augen, wohin fromme Heuchelei führt. Nach außen kannst du wie der perfekte Christ aussehen, aber innerlich schlummern alle möglichen Leichen, die du im Keller hast. Ne? Oder da sind alle möglichen Sachen, die da schiefgelaufen sind. Und das hilft ja keinem. Nach außen läuft alles gut. Alle denken, du bist super. Nur, du wirst nie geistliches Wachstum erleben. Du wirst nie die göttliche Weisheit erfahren, sondern du gibst dich immer nur zufrieden mit irdischer, seelischer, dämonischer Weisheit. Vielleicht lassen wir es eben auch einfach dabei. Wahrscheinlich steckt ja auch schon eine ganze Menge drin zum Weiterdenken, Nachdenken, Umsetzen, hoffentlich auch. Heute Hauptthema, Unterschied zwischen göttlicher Weisheit und zwischen irdischer Weisheit. Die irdische Weisheit, die schlägt sich auch im Denken und Leben nieder. die zeigt sich unter anderem in so Sachen, die wir als Nebensache ansehen würden, Neid und Selbstsucht. Neid und Selbstsucht ist aber sicher ganz deutlich, stark, dass Jakobus nicht vereinbar mit göttlicher Weisheit, sondern Neid und Selbstsucht ist normal irdisch, sind wir alle mit geboren worden, ist darüber hinaus aber auch dämonisch, weil es eben nicht dem entspricht, was Gott in unserem Leben umsetzen will. Stattdessen will er uns göttliche Weisheit geben und die ist rein, das heißt unsere Motivation ist nicht nur darauf ausgerichtet, dass wir irgendwas davon haben, sondern wir geben es einfach Gott, auch wie andere darauf reagieren, egal, ist friedfertig, also es ist jetzt nicht, ich kämpfe für irgendwas und ich bin ganz radikal und aggressiv und was weiß ich, nur um die Wahrheit gesagt zu haben, sondern es ist wichtig, es wird das Ziel erreicht und das, da sollen wir gekennzeichnet sein von Friedfertigkeit und Gütigkeit. Wir sind bereit, uns etwas sagen zu lassen. Wir meinen nicht immer nur, die Chefs zu sagen, über einen Durchblick zu haben, sondern wir wissen, dass wir begrenzt sind, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis und das zeigt sich auch in unserem Leben. Sie ist unparteiisch und sie ist frei von Heuchelei. Kein Doppelleben führen oder möglichst minimal Doppelleben führen, daran arbeiten, dass es immer weniger wird. Genauso auch bei dem Unparteiisch, selbst wenn wir es nie hundertprozentig erreichen, ganz unparteiisch ist nur Gott, aber zumindest daran arbeiten, sehen, dass wir da auch schnell Schlagseite bekommen können. Für uns und unser Gespräch mit anderen. Ja, soweit für heute. Morgen ganz interessante neue Gedanken, die uns Jakobus zu sagen hat, auch herausfordernde Gedanken. Ich möchte gerne an dieser Stelle mit euch beten und dann für heute Morgen Schluss machen. Ihr dürft auch gerne wieder dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, du kennst uns alle viel besser, als wir uns selbst kennen. Und viel besser natürlich auch alles andere uns kennen. Und du weißt, was in unserem Leben gut läuft und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Du weißt, wo wir schon etwas umgesetzt haben von unserem Glauben, wo das sichtbar ist, weil du uns geprägt hast in unserem Fühlen, Empfinden, Reden, Handeln. Und du weißt, wo das nicht der Fall ist. Und du weißt auch, wo Defizite sind, die wir aufarbeiten müssen, wo Neid sich breit machen will und wir uns das vielleicht selbst nicht eingestehen wollen oder wo Selbstsucht, Eigensucht da ist und manches von unserem Denken und Leben bestimmt und vergiftet. Und da möchte ich dich bitten, dass du es uns zeigst und dass du uns dann die Weisheit gibst, die wir eigentlich brauchen, um damit fertig zu werden, um anders leben zu können und anders denken zu können, als es normal irdisch ist. Und hilf du uns dabei, immer mehr so zu denken und auch zu leben, wie es deiner Weisheit entspricht. Gib du uns diese Weisheit, du hast es versprochen, und gib du uns dann auch den Willen, diese Weisheit umzusetzen, dass andere Menschen in unserer Umgebung das merken, dass wir selbst es auch merken, dass wir intensiver zu dir leben, mehr mit dir erleben und erfahren und dass andere Menschen in unserer Umgebung unsere Friedfertigkeit merken, unsere Güte merken, unsere Korrekturbereitschaft merken, merken, dass wir kein Doppelleben führen, merken, dass wir da echt sind und uns etwas sagen lassen. Hilft uns, dass wir dahin kommen und dadurch dir noch besser dienen können und noch mehr ein Hinweis auf dich durch unser Leben sein können. Gib du uns diese Weisheit. Danke, dass du versprochen hast, auf unser Gebet zu antworten, dass du uns da nicht einfach im Regen stehen lässt, sondern dass du ein gutes Ziel mit uns hast.